Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform, dem Magazin mit Gästen aus Kunst, Kultur und Gesellschaft aus der Region rund um Ulm. Unser heutiger Gast ist noch nicht so lange in der Stadt, wirkt aber in einer Institution, die zu den ganz großen Kulturbetrieben gezählt werden kann und darf und mischt dadurch ja auch gleich richtig mit. Die Rede ist von Frau Susanne Lemke. Sie ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit am Theater Ulm. Einen wunderschönen guten Tag, Frau Lemke.
Hallo und danke für die Einladung.
Ja, immer doch. Sagen Sie mal, Frau Lemke, ich habe gesagt, Sie sind noch nicht so lange in der Stadt. Seit wann arbeiten Sie denn genau in Ulm?
Ich arbeite seit 1. Mai, also genau gesagt am 3. Mai habe ich angefangen hier am Theater in Ulm. Umgezogen bin ich in den Ferien, also lebe ich seit August in der Stadt.
Wie kam's? Liest man da irgendwo in einem Insiderblatt, die brauchen da jemanden in Ulm und dann packt man die Koffer und zieht nach Ulm oder wie ging das vonstatten?
In diesem Fall hatte es sich andersrum gesprochen. Ich habe früher schon am Theater gearbeitet und aus der Zeit in Saarbrücken kannte ich zum einen den Operndirektor hier in Ulm, Matthias Kaiser, mit dem ich viele Jahre gearbeitet habe und auch den Intendanten Andreas von Stuttnitz, der in Saarbrücken immer mal wieder als Gastregisseur inszeniert hat. Als dann die Stelle hier frei wurde, sind wir ins Gespräch gekommen. Ich bin auch in den 4 Jahren, die Andreas von Stuttnitz hier schon Intendant ist, immer mal wieder in Vorstellungen, Premieren und so weiter gewesen. Man wusste, dass ich gerne wieder am Theater arbeiten würde und so haben wir uns dann über einen ganz langen Zeitraum verständigt, Gespräche geführt und ich habe dann die Stelle tatsächlich auch bekommen.
Das lässt ja schon die Vermutung zu, dass Sie gar nicht so weit entfernt Ihren letzten Aufenthaltsort hatten, wenn Sie ab und zu Premiere mal eben schnell nach Ulm gekommen sind.
Ja, genau. Ich habe am Bodensee gewohnt in den letzten 4 Jahren, bevor ich nach Ulm gezogen bin, in dem kleinen Städtchen Überlingen und habe da in verschiedenen Dörfern rund um Überlingen gearbeitet.
Überlingen am Bodensee ist doch schön, ne, oder?
Ja, bezaubernd, idyllisch, sehr nett, aber ich habe es jetzt doch lieber wieder richtig städtisch hier. Auch wenn es keine riesige Stadt ist in Ulm, ist es doch eindeutig größer, städtischer, ein anderes Angebot, also schon was anderes als in Überlingen zu leben.
Ja, denke ich mir auch, wenn der Blick auf die Alpen fehlt, weil den hat man ja nur vom Hochstress aus. Ne?
Das ist richtig, außer wenn es hier Föhn hat. Am Wochenende soll man ja die Alpen von Ulm gesehen haben.
Ja, genau, das meinte ich nämlich. Ne? Was es damit genau auf sich hat, welchen Umweg Sie nach Ulm genommen haben, darüber und natürlich über Ihre Arbeit. Hier wollen wir in der nächsten Stunde reden. Ja, wir sind mittendrin in der Plattform, die ist heute einem Gespräch gewidmet mit Susanne Lemke, der Frau, die im Theater Ulm dafür zuständig ist, dass die Öffentlichkeit auch mitbekommt, was läuft. Dass sie nicht aus Ulm ist, das haben wir bereits verraten. Wo stand denn Ihre Wiege, Frau Lemke?
In Heringen. Heringen ist in Osthessen, liegt auf halber Strecke zwischen Kassel und Fulda, bei Bad Hersfeld in der Nähe, ehemaliges Zonenrandgebiet, heute an der Grenze zu Thüringen.
Und dort aufgewachsen auf einem kleinen Dorf. Also Heringen klingt nach einem Dorf, ne, oder?
Ja, wir haben 1977 haben wir Stadtrechte bekommen, weil wir einmal mit Eingemeindungen ganz knapp über 10.000 Einwohner geraten sind. Heringen selber hat etwa 8.000 Einwohner, ist gelegen an der Werra, ein kleiner Ort. Ich bin da geboren und aufgewachsen, habe dort Abitur gemacht und bin dann erst zum Studium aus Heringen weggegangen.
War das so, also wenn das jetzt so ein ländliches oder dörfliches Umfeld war, war da auch schon irgendwo was mit Theater am Gehen oder ist man dem nicht begegnet?
Doch, auf alle Fälle. Erstmal sind die Bad Hersfelder Festspiele ganz bekannt, Freiluftfestspiele im Sommer, da durften wir dann von der Schule aus immer in Generalproben gehen. Da habe ich schon ab und zu drauf gelauert, dass man unterbrochen wird, das war klasse. Weihnachtsmärchen im Staatstheater Kassel, das waren so die ersten Erlebnisse als Zuschauer, auch wenn irgendwelche Wandertruppen zu uns ins Bürgerhaus kamen. Aber so richtig selber gemacht habe ich ganz viel in der Schultheater AG, habe auch für die Schülerzeitung geschrieben, dann mit 17 angefangen als freie Mitarbeiterin für unsere Lokalzeitung zu schreiben und konnte dann auch dort Theater ein bisschen miterleben. Aber selber in einem richtigen großen Theater, in einem echten professionellen zu arbeiten, das hat viele, viele Jahre gedauert. Da war ich schon fertig mit dem Studium. Das gab es bei uns nicht.
Also während der Schulzeit auf jeden Fall schon in Kontakt hergestellt. War da irgendwas von seitens des Elternhauses, was geprägt hat in Richtung Theater oder in Richtung Kunst, Kultur?
Meine Eltern waren immer sehr Kunst und Kultur interessiert und sind auch gerne mit mir ins Theater gegangen, haben auch davon berichtet, sind aber selber beide aus völlig klassisch nicht theatralen Berufen. Meine Mutter ist Chemotechnikerin, mein Vater war Dolmetscher bei der amerikanischen Militärpolizei. Also Interesse war schon da. Sie haben mich auch immer zum Lesen angehalten, Musik machen und hören, aber wir haben selber wenig künstlerisches Personal in der Familie. Wo der Flitz herkommt, das ist uns bisher allen ein Rätsel.
Aber er ist auf jeden Fall daher gekommen und hat sich dann ja auch so weit fortgesetzt, dass Sie letztendlich ein Studium angetreten haben, das Sie in diese Richtung gebracht hat, wo Sie heute sind. Was haben Sie dann studiert? Also dann kam die Schule nach Heringen, erstmal Abi gemacht wahrscheinlich, oder?
Genau, Abi 88. Ich habe von dort aus dann gleich den Absprung geschafft und bin noch im selben Jahr nach Berlin gegangen, habe dort Theaterwissenschaft und Publizistik studiert an der Freien Universität. Und das war noch zu DDR-Zeiten. Also das war damals ganz aufregend, nach Berlin zu ziehen. Habe also dort in der Insel erst mal das erste Semester rumgebracht. Ich habe mit Theaterwissenschaft und Publizistik eigentlich Journalistin werden wollen. Wollte schon gerne schreiben, was mit Kultur, Theater zu tun haben, auch mit Medien, und dachte eigentlich, der Feuilleton oder Kulturredaktion bei einem Radiosender, Fernsehsender, das wäre das, was ich gerne machen will. Bis ich dann im zweiten Semester ein Seminar über Öffentlichkeitsarbeit gemacht habe und festgestellt habe, es ist viel weniger anstrengend, als selber zu recherchieren, wenn man das, was andere machen, verkaufen kann. Und irgendwie liegt mein Talent auch im Schönformulieren und Schönreden. Von daher habe ich mich dann entschieden, meine Liebe, mein Interesse für Kunst, Kultur und Medien auf der anderen Seite zu verbinden.
Sie hatten gerade einen netten, ich nenne es jetzt mal Versprecher drin, wenn Ihnen der aufgefallen ist. Sie hatten gesagt, schön reden. Ist es vielleicht schon so, dass ein Öffentlichkeitsarbeiter ab und zu einfach auch Dinge schön reden muss, die vielleicht gar nicht so schön sind?
Ja, jein schon. Also der Hauptanteil des Berufs ist natürlich, die positiven Dinge hervorzustreichen, herauszustellen und die negativen nur, wenn sie denn vorhanden sind, auf Anfrage zuzugeben. Man muss schon ehrlich sein, sonst hat man ganz schnell, wenn man beim Lügen erwischt wird, auch verspielt, sowohl beim Publikum als auch bei Medienvertretern, mit denen man zu tun hat. Aber man bemüht sich natürlich um freundliche Formulierungen, um das Betonen des Positiven. Und wenn man das nicht mehr findet in dem Betrieb, in der Institution, für die man tätig ist, dann sollte man tunlichst auch aufhören dort und was anderes machen.
Wenn es danach ginge, hätte die Politik fast keine Öffentlichkeitsarbeiter mehr, ne?
Das ist auch ein Job, den ich nicht haben möchte, obwohl ja jetzt gerade einer frei geworden ist.
Ist gerade einer frei geworden, richtig. Aber meins. Sie haben keine Ambitionen, sich dort zu bewerben.
Oh, das
ist ja ganz nett in Ulm. Ne?
Ja. Obwohl ich dann ja auch einen schwäbischen Chef hätte.
Okay, lassen wir das. Sie sind in Ulm, beziehungsweise Sie waren damals in Berlin. Sie haben gesagt, Sie haben Berlin noch erlebt, als die Mauer noch durch diese Stadt hindurchgezogen war. Was haben Sie noch für Erinnerungen an die Zeit? Was war das für ein Gefühl, Berlin hinter der Mauer?
Es war viel kleiner und übersichtlicher. Es war eigentlich eine ganz kuschelige Atmosphäre zum Teil, weil man sich auch in Ortsbeschreibungen immer sehr schön an der Mauer lang orientieren konnte. Ich erinnere mich an elendlange Fahrten und Umwege, wenn ich mit dem Auto von meinen Eltern über die Transitstrecke nach Berlin gefahren bin oder zurück, weil man ja diese Grenzübergänge nutzen musste, an Tage, an denen ich mein Auto mit Hunderten von anderen durch die Schlangen an der Grenzkontrolle geschoben habe, mit wem man da alles ins Gespräch gekommen ist, und permanent so das Gefühl, trotzdem eingeschlossen zu sein. Das gab es durchaus auch. Aber Berlin selber war so pulsierend und mit Kreuzberg und Charlottenburg so gegensätzlich auf kleinstem Raum, dass es ganz aufregende Zeit war. Und ich meine, ich war gerade 19 geworden. Das war natürlich Riesenaufbruchstimmung bei mir. Und ich war ja plötzlich so erwachsen und in dieser riesigen Stadt, die dann noch viel, viel riesiger kurz danach wurde, dass ich dann eigentlich in der ersten Zeit nach Mauerfall ein bisschen orientierungslos da geworden bin und kurz davor war, Berlin zu verlassen und doch irgendwo, wo es beschaulicher ist, wieder hinzugehen.
Also Ihr Studium fiel in die Zeit des Mauerfalls, zum Zeitpunkt der Wende waren Sie quasi In Berlin?
Genau.
Sie haben das miterlebt?
Genau, von 88 bis 99 habe ich in Berlin gelebt.
Auch auf die Mauer geklettert und Steine geklopft?
Nee, ich hasse Massenaufläufe und deswegen habe ich mich da tunlichst ferngehalten. Ich habe das schon beobachtet, aber darauf geklettert bin ich nicht.
Wie war es das erste Mal über die Brücke, über einen Grenzübergang zu gehen, ohne den Pass vorzeigen zu müssen?
Das war total aufregend. Ich bin demonstrieren gegangen. Wir waren auf einer Studentendemo mit ein paar Leuten. Von der Freien Universität haben wir unter den Linden vor der Humboldt-Universität für irgendwas, ich weiß gar nicht mehr was, demonstriert. Und das war ein aufregendes Gefühl. Man hatte noch den Zwangsumtausch, glaube ich sogar, hat 25 Mark Eintritt gezahlt, um demonstrieren gehen zu können. Das fand ich sehr verwegen. Aber das war so eines der ersten Male, die ich dann rüber bin, an die ich mich noch sehr genau erinnere.
Mhm. Nun gab es ja auch in der Zeit vor dem Mauerfall war Berlin einfach auch so ein ganz spezieller Schmelztiegel für Kunst und Kultur. Nicht wenige Stars haben sich damals auch schon zur Zeit der Mauer noch nach Berlin verzogen. Einer davon war David Bowie, den Sie ja heißen und den ich liebe, ne?
Ja, das ist richtig. Der gehört zu meinen ganz, ganz großen Idolen, was Musik anbetrifft. Einfach über so viele Jahre so wandelbar und so großartig im Musikgeschäft zu sein. Hab ihn leider noch nie gesehen, aber ich habe viel, viel Musik von ihm gehört. Also 70er, 80er Jahre. 80er Jahre habe ich eben nicht nur die klassischen NDW-Songs gehört, sondern auch schon viel solche Bowie-Geschichten, auch die älteren. Und den hätte ich wirklich gerne mal in Berlin auch erlebt. Der hat ja da selber auch eine Zeit lang zugebracht, aber da haben wir uns verpasst.
Da habt ihr euch verpasst, sicher. Wen haben Sie nicht verpasst in Berlin? Großartiges Live-Konzert gesehen in der Zeit?
U2 habe ich gesehen, die Europa-Tour. Das war ein wirklich ganz aufregendes Ding. Ich habe R.E.M. gesehen, Peter Gabriel, die Red Hot Chili Peppers, B.B. King. Ein ganz tolles Konzert war Johnny Cash im Tempodrom nochmal zu erleben. Also man sieht, ich habe einen relativ breit gefächerten Musikgeschmack. Midnight Oil, über den ich den Sänger habe ich mal gelesen, er hüpft herum wie ein spastisches Känguru und das stimmt tatsächlich. Die Cranberries, die in den 80ern groß waren. Natürlich Ärzte sehr viel, die beste Band der Welt. Auch mal in so kleineren Konzerten, das habe ich erlebt. Ich habe auch studiert nebenbei, ich war nicht nur auf Konzerten das unterwegs.
Wollte ich gerade fragen, blieb da noch Zeit für Studium? Anscheinend schon, Sie haben es ja fertig gemacht.
Ne? Ja, aber ich habe lange gebraucht. Das ist schon richtig, ich habe sehr viele Semester studiert. Das geht heutzutage mit Bachelor und Master und dieser ganzen verschulten Geschichte gar nicht mehr so. Aber ich habe dadurch, dass ich viel gelebt habe nebenbei und großzügige Eltern hatten, die mich auch haben leben lassen und nicht die ganze Zeit auf die Tube gedrückt haben, habe ich lange gebraucht. Ich habe 7,5 Jahre studiert.
7,5 Jahre Berlin.
Genau.
Wow.
Und dann noch die ersten Jobs hinten dran, sodass ich alles in allem dann 11 Jahre in Berlin gelebt habe.
Das war jetzt so ein Rückblick auf ja, Kindheit, Jugend, Studium und damit wollen wir es dann auch für mit Berlin gut sein lassen, auch wenn man jetzt vielleicht dann in Schwärmen kommen könnte, denn auch ich teile da ein paar Erinnerungen, also ich kann das ein Stück weit nachvollziehen und eine Erinnerung, die teile ich auch mit Ihnen, denn auch ich war und bin ein großer David Bowie Fan und deswegen hören wir uns jetzt einen Bowie Song an, nämlich Live on Mars.
It's a god-awful small affair. To the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no.
Der großartige David Bowie. Ich glaube, da sind wir uns einig, Frau Lemke, nicht wahr?
Ja, mein Lieblingstitel auch noch von ihm, großartig.
Wir sind mittendrin in der Plattform. Heute zu Gast Susanne Lemke, Öffentlichkeitsarbeiterin am Theater Ulm. Mein Name ist übrigens Rainer Markus Walter. Ich bin dazu eingeladen worden, mich auch mal vorzustellen. Vergesse ich immer ganz, ne? Wir wissen ja, wer miteinander redet. Und wir hatten zuletzt über Ihre Zeit in Berlin gesprochen, ein Thema, über das man lange sprechen könnte. Jetzt möchte ich aber hier einfach mal abkürzen. Sie sind von Berlin irgendwie an den Bodensee gekommen, das wissen wir.
Über Saarbrücken noch. Ich habe in Berlin wohnend noch 1,5 Jahre am Brandenburger Theater gearbeitet. Als das abgewickelt worden ist, habe ich mir einen neuen Job gesucht, bin dann nach Saarbrücken ans Saarländische Staatstheater gekommen, habe da 7 Jahre lang Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Von dort aus habe ich dann entschieden, dass ich auch mal eine Zeit im bürgerlichen Leben brauche und war 4 Jahre lang am Bodensee. 2 Jahre lang an der Schule Schloss Salem tätig im Bereich Marketing, Presse, Öffentlichkeitsarbeit und dann für die Vereinigung Deutscher Landerziehungsheime. Das sind 21 Internate, die über ganz Deutschland und die Schweiz verteilt sind, die alle ein sehr ähnliches pädagogisches Konzept haben. Für die habe ich Internatsberatung und PR gemacht.
Ja, und jetzt sind Sie in Ulm gelandet?
Genau, nach einem halben Jahr wusste ich dann schon im bürgerlichen Leben, dass das nur vorübergehend sein kann und dass es irgendwann wieder ans Theater zurückgehen muss. Und zu Ulm hatte ich ja zum Glück schon ein paar Bezüge durch Besuche hier in Vorstellungen, durch Leute aus dem Ensemble, die ich kannte, Mitarbeiter, dass ich dann, als die Möglichkeit bestand, hierher zu kommen, einfach sehr gerne zugeschlagen habe.
Fühlen Sie sich in Ulm dann schon ein bisschen heimisch?
Ja, tatsächlich. Also allein durch die Tatsache, wenn ich über den Münsterplatz gehe, auf dem Wochenmarkt Leute treffe oder im Supermarkt schon jemanden treffe, in Cafés, dass ich einfach hier nicht so isoliert vor mich hinlebe, aber mich auch durchaus ins Grüne zurückziehen kann, relativ zügig. Die Atmosphäre in der Stadt finde ich sehr, sehr angenehm. Es konzentriert sich durchaus auf einen relativ kleinen Innenstadtteil, ist aber nicht alles so piefig klein und auf klein aufeinander. Hat ein sehr breites Angebot für ganz unterschiedliche Tagesaktivitäten, Nachtaktivitäten, die man gerne hätte. Also ich mag es wirklich sehr, sehr gerne hier. Das hat mich keine Überwindung gekostet, nach Ulm zu ziehen.
Es ist außerordentlich spannend zu beobachten, dass immer die Leute, die von außerhalb kommen, Ulm ganz toll finden und die Leute, die hier leben, irgendwie oder viele davon, von den Jüngeren vor allem, Ulm irgendwie furchtbar finden. Das ist faszinierend. Ihnen scheint es sehr gut zu gefallen. Was ist der schönste Aspekt, den Sie derzeit wahrnehmen? Wo würden Sie sagen, das ist das Tollste an Ulm für Sie jetzt?
Mal abgesehen vom Arbeiten am Theater, an der Donau zu sitzen, was jetzt bei diesem Wetter gerade nicht so wirklich toll ist. Ich kann nicht in einem Ort leben, in dem kein Wasser ist. Und die Donau, die Blau, einfach so das Wasser hier zu haben, dran zu sitzen, drauf zu gucken, dran spazieren zu gehen, es als eine Lebensader durch die Stadt zu haben, tief durchatmen zu können, ob ich jetzt nun jogge oder ob ich spazieren gehe, was ich selten genug tue, aber einfach die Möglichkeit zu haben, das ist für mich der schönste Aspekt.
Nach diesem Dreivierteljahr haben Sie ja, nachdem Sie Ihre Arbeit aufgenommen haben, haben Sie eigentlich die ganze Zeit schon einen Umbau miterleben dürfen. Leben auf der Baustelle?
Ja, es war jetzt eine ziemlich langgezogene Phase aus den Sommerferien heraus, in denen schon in den Heiligen Hallen gewerkelt wurde, was uns natürlich darauf vorbereitet, wie es dann mit der Sanierung der Obermaschinerie ab nächstem Frühjahr wird. Ich hoffe, dass es einigermaßen glimpflich für die Bürotrakte abgehen wird. Aber natürlich, man hat die ganze Zeit schon Menschen in Blaumännern rumlaufen sehen und das wird auch ab nächstem Frühjahr dann nicht besser werden.
Wie dürfen wir uns das denn eigentlich vorstellen? Also ich glaube, letztes Jahr hat es eben schon angefangen. Das war die erste Bauphase. Irgendwas steht auf dem großen Schild, dass es insgesamt...
Ich habe die Zahl vergessen. Geht. Also bis 2018, meine ich, wären da genügend Bauphasen jetzt vor uns. Einfach, weil wir nicht einfach mal ein Jahr lang das Theater zumachen können, sondern immer versuchen, innerhalb der Theaterferien, die ja 6 Wochen im Sommer sind, so viel wie möglich am Stück so zu arrangieren, dass es den Spielbetrieb und den Probenbetrieb nicht allzu sehr behindert. Die Obermaschinerie, also alles, was Beleuchtung, Züge, Kulissenteile, die von oben nach unten gefahren werden, was Plafonds und so weiter anbetrifft, steuert, die muss komplett saniert werden. Das Haus ist so alt wie ich, über 40 Jahre, und da muss man dann schon mal ans Renovieren denken. Von daher, das auch auf technisch neuesten Stand und sicheren Stand zu bringen, werden wir da mit 6 Wochen einfach nicht hinkommen und müssen dann für 3 Monate nur das große Haus, also die Spielstätte, an sich schließen. Es wird weiterhin im Podium gespielt, auf Bühnen im Foyer und so weiter. Da ist schon noch Betrieb und auch unsere Büros im Hintergrund, die Probebühnen eingeschränkt zum Teil durch Baulärm, aber diese Bereiche sind weiterhin in Benutzung. Nur auswandern müssen wir mit allen Stücken, die sonst auf der großen Bühne gespielt werden.
Darüber möchte ich ganz am Schluss unserer Stunde nochmal reden, nämlich über den Stand derzeit, es stehen ja auch Premieren an und über das, was dann nächstes Jahr ansteht. Also das ist jetzt nicht ausgeklammert. Das will ich jetzt nur mal im Moment verschieben nach hinten, weil da finde ich auch, da gibt es ein paar ganz spannende Sachen, also auf die ich mich auch selber sehr freue. Jetzt im Moment aktuell habt ihr den ersten Bauabschnitt schon abgeschlossen?
Es sind Bauabschnitte. Es ist auch dieses Jahr nicht der erste gewesen. Es war schon letztes Jahr sicher was. Ich habe jetzt gar nicht genau den Überblick. Ich glaube, seit 2008 wird schon wieder umgebaut am Theater. Und einzelne kleine Bereiche werden dann immer abgeschlossen. Und jetzt ist gerade die Untermaschinerie im Sommer gemacht worden. Also das, was die Podien rauf und runter fahren lässt auf der großen Bühne. Dann solche Dinge wie eine Durchrufanlage, dass man überall gut verständlich hört, Schauspieler XY, jetzt bitte zur Bühne kommen. Oder ich bitte die Herren der Technik, sich auf den Umbau vorzubereiten. Während so eine Vorstellung abläuft, hört man ja immer im ganzen Haus, dann, was jetzt gerade wieder angefordert wird auf die Bühne. Das macht der Inspizient, der solche Dinge durchruft. Und diese Anlage ist zum Beispiel sehr aufwendig neu verstrippt worden. Und das hat länger gedauert als gedacht, weil bei so vielen Kabeln, die über Kilometer durchs Haus gezogen werden, kann man sich denken, gibt's hier und da mal eine kleine Biegung, die nicht funktioniert, eine Weiche, die nicht richtig gestellt ist. Und schon dürfen die Leute in Nachtschicht dann, um unseren empfindlichen Künstlerbetrieb nicht zu stören, weiter schuften.
Inspizient. Interessante Berufe gibt es bei euch im Theater. Was ist ein Inspizient?
Der Inspizient ist derjenige, der an der Bühnenseite dafür sorgt, dass die Licht, dass die Beleuchtung, der Ton zur rechten Zeit abgegeben werden, dass die Lichtstimmungen wechseln, wenn sie sollen, dass eine Toneinspielung kommt, wenn der Regisseur sie da vorgesehen hat, dass die Schauspieler rechtzeitig wieder zur Bühne kommen. Die müssen ja nicht, wenn sie vielleicht in den ersten 10 Minuten auftreten und dann 20 Minuten Pause haben, die ganze Zeit nebendran stehen, dass die Herren und Damen der Technik, der Requisite ihre Einsätze haben. Der ist also für den organisatorischen Ablauf während der Vorstellung zuständig. Hochverantwortungsvoller Posten.
Davon hat man dann zwei, einen fürs Podium, einen für oben oder
nein,
fünf,
unten im
oder?
Podium. Also wir haben schon mehrere. Zum Teil sind sie spezialisiert, auch an anderen Theatern, mehr im Musiktheaterbereich, mehr im Schauspielbereich. Bei uns ist man universeller einsetzbar. Wir haben im Podium unten meistens den Regieassistenten, der das mit übernimmt. Unsere Regieassistenten sind auch kleine Universalgenies, die eben nicht nur am Anfang fleißig während der Probenphase daneben sitzen und aufschreiben, was der Regisseur sagt, sondern auch während des Vorstellungsbetriebs dann die Abendspielleitung haben, sich darum kümmern, dass da alles gut funktioniert. Und im Podium kommen eben zahlreiche Zusatzaufgaben, die sie im großen Haus oben nicht haben, dazu.
Das heißt also, ja, so, man darf sich ja nicht dem Irrglauben hingeben, dass der Regisseur jeden Abend vor Ort ist. Es gibt also einen Verantwortlichen, das ist dann der
Regieassistent, der das dann übernimmt.
Der dann abends aufpasst, dass das auch alles in Ordnung geht. Und wenn es nicht in Ordnung geht, dann kriegt der vom Regisseur eins auf die Mütze.
Ja, oder er darf dann demjenigen, der es gerade verbaselt hat, eins auf die Mütze geben. Aber meistens funktioniert es relativ reibungslos. Das sind so Kleinigkeiten. Jeder hat ja auch mal einen besseren oder mal einen schlechteren Tag. So ist es mit unseren Künstlern ja auch nicht anders.
Interessant ist ja, wenn man so im Theater sitzt, dem Publikum fallen die Fehler ja meistens gar nicht wirklich auf. Ne?
Ja, nur unser eins rauft sich dann die Haare und denkt so, nee, das geht ja gar nicht. Aber ich liebe es, dafür ist Theater live, auch wenn, was ich immer wieder erlebt habe, zum Glück sehr selten, also dreimal auf meinen Kopf, auf Holz geklopft, wenn ein Sänger erkrankt und man nicht schnell genug jemanden findet, der die Partie übernehmen kann und richtig spielen und singen kann und man dann jemanden auf der Bühne hat, der es spielt und jemanden am Rand stehen hat, der es singt. Also ein ganz anderes Erlebnis halt als im Kino, wenn man die Live-Übernahme, die Live-Ausbügelung von schrecklichen Situationen erlebt. Dafür liebe ich das Theater.
Die Plattform auf Radio Free FM 102,6% Musik. Normalerweise in der Plattform nicht, da reden wir sie gerne und heute reden wir mit Frau Lemke. Frau Lemke ist die Öffentlichkeitsarbeiterin am Theater Ulm. Mit der Öffentlichkeitsarbeit alleine ist es aber wahrscheinlich nicht getan, oder? Wenn man am Theater Ulm arbeitet.
Nein, man ist schon in allen möglichen Bereichen mit engagiert. Das Schöne an meinem Job ist natürlich, dass ich mit allen vor und hinter den Kulissen zu tun habe und auch mit den Menschen außerhalb des Theaters. Was bei uns ganz wichtig ist, ist der Marketingbereich, in den ich mit reinrieche, dass ich halt auch mit Sponsoren außerhalb des Theaters zu tun habe, aber auch zur Hand gehe, wenn in irgendeiner Produktion noch irgendwas fehlt. Ich gehe nur nicht auf die Bühne. Das möchte ich niemandem antun.
Nee.
Nein, ich kann nicht singen, nicht tanzen und Schauspielern auch nicht so richtig.
Also Leute, die auf der Bühne stehen und dies alles nicht können, gibt es eigentlich genug.
Ja, eben. Ich könnte natürlich dann auch ins, wie ein Kollege von mir immer gerne sagt, Unterschichtfernsehen mal gehen und in diesen ganzen Gerichtsshows versuchen zu dilettantieren, aber zu dilettieren. Aber das, das möchte ich auch meinen Mitmenschen gerne ersparen. Ich bin schon hinter den Kulissen sehr, sehr zufrieden mit mir.
Sie haben ein schönes Thema angeschnitten. Wo steht denn Ihrer Meinung nach das Theater heute? Nämlich, wenn man eben sieht, zwischen, ich benutze jetzt den Ausdruck nicht unterschieden, ich sage mal zwischen Reality-TV und dämlichen Comedians. Welchen Stellenwert oder wo ist da der Punkt, wo Theater wichtig ist, beziehungsweise funktioniert es noch?
Es funktioniert auf alle Fälle noch. Man sollte auch die Menschen gar nicht unterschätzen. Es gibt nicht nur dusselige Fernsehzuschauer, die sich alles bieten lassen. Es gibt einfach viele, viele Menschen, die sehr interessiert daran sind, sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise unterhalten, anregen, auch bilden zu lassen. Und das Theater ist in Deutschland immer noch ganz weit vorne im Vergleich zur Welt. Wir haben sehr, sehr viele Theater, auch wenn es leider sehr viele in der Finanzkrise gibt und sehr viele Theater geschlossen werden oder fusionieren mit anderen. Aber trotzdem denke ich, hat es immer noch eine große Bedeutung. Deutschland ist da ein kulturell sehr offenes Land, das ganz viele verschiedene Möglichkeiten braucht, um seine Freizeit zu gestalten. Dazu gehört Kino, dazu gehört Kabarett, Comedy, auch Fernsehen, auch ich bin ein großer Fan von amerikanischen Krankenhausserien. Ich kann auch nicht nur 24 Stunden am Tag im Theater sein. Aber das Theater an sich hat so eine große Facette an Vorstellungen zu bieten, vom Musical über die Operette, Oper, Schauspiel, da haben wir Komödie, da haben wir Lehrstücke, alles Mögliche. Man hat immer auch nach Tagesform und nach Interessenlage die Möglichkeit, sich unterschiedliche Sachen anzugucken. Das Ballett nicht zu vergessen, das ja auf ganz andere Art und Weise erzählt. Und es ist auch, finde ich, ganz wichtig, nochmal deutlich zu machen, man muss sich nicht aufschneckeln, man muss sich nicht 6 Wochen vorher überlegen, was mache ich, sondern man kann auch mal genauso spontan wie ins Kino nach der Arbeit in Jeans und Turnschuhen ins Theater gehen und sich dort 1,5-2 Stunden einen Ausweg oder ein Abschalten vom Alltag erlauben.
Ich glaube aber, dass, also ich bin dieser Meinung nicht, möchte ich dazu sagen. Ich gehe sehr, sehr, sehr gerne ins Theater und ich bin auch der Meinung, dass man sich das durchaus mal ganz kurzfristig überlegen kann. Aber ich glaube, das ist eher der kleine Teil. Ich denke, da steckt irgendwie schon so ein Stab im Kopf, so ein Messer im Kopf, will ich sogar mal ganz brutal sagen. Theater ist Hochkultur, Das ist Bildung und nicht so sehr Unterhaltung. Da ist aber vielleicht in der Vergangenheit des Theaters das Theater auch ein bisschen selbstschuld. Verabschiedet sich das Theater heute wieder von so einem Gedanken?
Ich denke, es gibt viele Theater, die zweigleisig fahren, die durchaus auch den Anspruch haben, Hochkultur zu sein, aber eben auch, um ein breiteres Publikum anzusprechen, sehr gut gemacht, sehr ernsthaft gemacht, Musical, Operette und Komödien spielen, um erstmal auch diese Angst, dieses Messer im Kopf halt zu beseitigen und dann zu hoffen, dass auch Leute kommen in die anspruchsvolleren, schwereren Stoffe. Die gibt's ja und die soll es auch geben. Denn sonst würden wir uns ja auch von gar nichts mehr unterscheiden mit Theater. Das soll auch weiterhin zeitlose Themen verhandeln, das soll politische Themen verhandeln, auf seine Art mit Geschichte und Politik und Gesellschaft und Emotionen umgehen. Und ich denke, natürlich machen wir uns nichts vor, Theater ist nichts für Hunderttausende. Die Menschen, die ins Theater gehen, das sind weniger als die, die abends zu Hause auf dem Sofa vom Fernseher sitzen. Das ist unleugbar. Aber ich bin trotzdem immer vehement dafür, dass man den Zugang so leicht wie möglich und so vielen wie möglich bietet.
Aber Sie sagten nicht für die 100.000, das ist sicher richtig, aber wenn man sieht, also wenn man das richtig beobachtet hat, ist jetzt, gehen wir jetzt wieder zurück ins Theater Ulm, also weg von diesem deutschen, überregionalen Gedanken, das Theater Ulm, also wann immer ich da ein- und ausgehe, sehe ich immer diese Busse vor der Tür stehen und ich sehe irgendwie wahnsinnig viele Leute rein und kommen und das Foyer ist voll, also In Ulm scheint es zu funktionieren.
Ja, es läuft gut. Wir sind sicherlich nicht am Jammern über die Auslastung, die wir im Moment haben. Die Busse, das sind unsere Abonnenten, die auch aus der Region kommen, sind gut gefüllt. Wir haben mit den Abonnentenzahlen fast die 9000 knacken können. Wir brauchen noch ein paar, um das zu schaffen, aber wir sind da wirklich auch gut dran. Es gibt dann auch so Renner wie im Moment Maria de Buenos Aires, diese Tango-Operita, die mit dem Ballett besetzt ist, oder Herzalarm. Da kriegt man fast keine Karten mehr für. Also es ist ganz wunderbar, das zu beobachten.
Ich habe gehört, Herzalarm steht im Raum, dass es auch noch verlängert wird?
Ja, das habe ich auch gehört.
Also,
aber
es ist nicht wirklich wahr, oder wie?
Also wir haben bis Ende der Spielzeit auf alle Fälle noch eine Reihe von Vorstellungen geplant. Ja.
Ja, okay. Hat ja so ein bisschen, weil wir gerade bei den Krankenhausserien waren, Herzalarm ist ja so ein bisschen was wie eine Krankenhausserie mit ganz, ganz großem Augenzwinkern. Das wäre ja dann schon dieser Soap-Charakter, und Soaps gehen ja eigentlich weiter in die zweite Staffel. Herzalarm, zweite Staffel?
Oh, da kann ich noch nichts zu sagen, aber nee. Da sollte man sich ja überraschen lassen.
Da ist ja auch, ich weiß nicht, war das jetzt das erste Mal, dass der Herr von Stutnitz, so viel Zeit muss sein, dass der Herr von Stutnitz mitgearbeitet hat an einer Musikproduktion, oder war das, ist das...
Also abgesehen davon, dass er zu einigen Schauspielproduktionen auch schon die musikalische Begleitung mitgeliefert hat,
okay.
Hat er im Musiktheater selber auch schon inszeniert, die eine Oper, ein Maskenball, wenn ich mich nicht irre, das war vor meiner Zeit, aber ich habe es auch gesehen, hat er inszeniert, und ansonsten, das ist, glaube ich, das erste wirklich größere Musikprojekt, das er zusammen gemacht hat. Die Revue Heimat, wenn ich mich nicht irre, war ja auch unter seiner Mitwirkung. Aber da schwimme ich jetzt so ein bisschen, weil das vor meiner Zeit war.
Das wollte ich jetzt auch, darauf wollte ich auch gar nicht raus, um Gottes Willen. Aber steht ihm eigentlich ganz gut, hat er, glaube ich, ganz gut gemacht.
Ja, doch. Ich habe unterm Stuhl gelegen zum Teil vor Lachen. Und das nicht nur, weil ich die Kollegen, die dann auf der Bühne sind, auch sonst aus anderen Zusammenhängen kenne, sondern weil es einfach ein großartiger Abend ist. Eine sehr schwarzhumorige Schwarzwaldklinik.
Ja, und was mir persönlich sehr gut gefallen hat, war einfach die Tatsache, dass man sich hier erlaubt, und da darf sich das Theater das dann einfach erlauben, soll sich das Theater erlauben, hier einfach auch mal nicht politisch korrekt zu sein.
Das ist richtig. Ich habe stundenlang danach noch vor mich hingesummt, Türken und Gewaltverbrecher. Das war also wirklich großartig.
Das ist jetzt natürlich sehr aus dem Zusammenhang herausgerissen für unsere Zuhörer, aber es war nicht rassistisch gemeint.
Nein,
und es war nicht
mit
Vorurteilen belegt. Es ist einfach eine Situationskomik, die sehr, sehr gut kommt. Und deswegen, es gibt ja kaum mehr Karten, haben Sie gesagt. Ich wollte jetzt gerade eine Empfehlung loswerden. Ne?
Ja, also das wird schwierig. Silvester, weiß ich, gibt es noch Karten. Also wer,
zwei Vorstellungen an Silvester.
Genau, wer vorm Böllern noch nichts vorhat, der könnte im Moment noch dafür eine Chance haben.
Okay, so viel zum Theater und zum Theater im Allgemeinen. Ich würde sagen, jetzt machen wir nochmal Musik, und dann sind wir auch schon in der letzten Gesprächsrunde, und dann würde ich ganz gern über die aktuellen Premieren und die nächste Spielzeit reden.
Jawohl.
Wow, die Zeit vergeht. Wir sind schon fast am Ende der heutigen Plattform. Die stand jetzt ganz im Zeichen des Theaters und der Liebe zum Theater. Zu Gast ist Frau Susanne Lemke vom Theater Ulm. Jetzt müssen wir natürlich auch nochmal über das Theater Ulm, über die aktuelle Sache reden. Zwei Premieren stehen an diese Woche.
Genau, wir haben am Donnerstag und am Freitagabend zwei Schauspielpremieren. Donnerstag im Großen Haus Bürger Schippel. Das ist eine Komödie, Tragikomödie über sozialen Aufstieg oder Nicht-Erreichen von sozialem Aufstieg mit ganz vielen Kollegen aus dem Schauspielensemble. Und dann am Freitagabend in der Podiumbar ein Zwei-Personen-Stück mit der Johanna Paschinger und der Christel Meyer, heißt Nachwehen, ist ein junger Autor, ein Amerikaner, Mike Bartlett, aus den 1980 geboren. Also was ganz Ruhiges, ganz anderes.
Das heißt Podiumbar, das ist also vorne, nicht im Podium, nicht in der Bühne, sondern in der Bar.
Genau, das Stück wird gespielt in der Podiumbar.
Ah ja. Kommt das öfters vor? Ich meine, im Open Stage, das weiß man ja, gewisse Tanzveranstaltungen weiß man auch, aber spielt ihr da auch ab und zu Stücke?
Wir werden da auch noch Shakespeares sämtliche Werke im Laufe der Spielzeit haben. Das sind einfach Sachen, die so einen kleineren Rahmen ganz gut gebrauchen können. Stücke, die man eben auch da spielt. Wir spielen ja auch in der Kantine eine Operette, Salon Pitzelberger. Das heißt, wir erobern uns so alle möglichen Bühnen und Spielorte, die wir im Theater haben. Also keine neuen Spielstätten, aber einfach, wo man noch Theater machen kann.
Spielstätten, schönes Thema. Werden wir nächstes Jahr wieder eine haben, die viele Ulmer schon kennen. Nächstes Jahr ein bisschen aus der Not raus geboren, eigentlich wegen dem Umbau, über den wir schon gesprochen haben, aber natürlich dann mit dem großen Fokus.
Genau, es gibt auf die Wilhelmsburg mit der Rocky Horror Show.
Die Rocky Horror Show. Wer kennt sie nicht, beziehungsweise ab einem gewissen Alter kennen sie alle. Das wird sicher sehr crazy und vor allem die Wilhelmsburg ist natürlich wie geschaffen als Background für sie. Das Stück?
Ja, wir freuen uns auch, dass wir auf der Wilhelmsburg quasi ausweichen können, da eine neue Spielstätte Sommerspielzeit einfach verlängert machen können dieses Jahr. Also 2011 wäre sowieso wieder Wilhelmsburg dran gewesen und dann machen wir halt statt 3 Wochen 3 Monate da oben Theater. Außer der Rocky Horror Show spielen wir auch noch Cyrano de Bergerac, ein Schauspiel, und die Oper Don Carlo. Aber natürlich, auch ich bin da ja schlicht. Ich freue mich einfach super auf die Rocky Horror Show. Henrik Wager, der ja schon den Jesus Christ Superstar gesungen hat, wird wiederkommen als Frankenfurter. Und ich glaube, das wird einfach eine richtig coole Sache.
Okay. Da wird natürlich das Wetter einfach auch die Würfel mit rollen lassen. Wie löst ihr das denn?
Wir haben diesmal überdachte Zuschauertribünen. Das ist ein großer, großer Vorteil natürlich. Die Schauspieler haben trotzdem weiterhin nicht unbedingt das große losgezogen, wenn es regnet. Und ansonsten tun wir alles, was die Wettergötter besänftigen kann. Ab sofort hat jeder in unserem Theater die Anordnung, seinen Teller leer zu essen, damit das Wetter schön wird.
Großartig.
Und wir hoffen einfach, dass es nach diesem lausigen Mai, Juni dieses Jahr, nächstes Jahr wieder viel besser wird.
Macht ja auch Regentänze.
Wir müssen noch ein, zwei Indianer dafür engagieren, aber bislang noch nicht.
Ich habe einen rumspringen sehen, zumindest mit dem Federschmuck, neulich Samstagabend bei euch in dem Podium.
Ehrlich? Das habe ich gar nicht gesehen. Oh mein Gott. Ach ja, doch, natürlich. Ja, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ich kotze den Zivi voll.
Ich kotze den Zivi voll, genau. Ne? Womit wir schon wieder beim Herzalarm sind. Ja. Also die Rocky Horror Show, man ist ja immer geneigt, das Picture drin zu haben. Ist ja nicht die Picture, sondern es ist die Rocky Horror Show.
Genau.
Wird wieder musikalisch begleitet von Ariane Müller und ihrer großartigen Band.
Genau, das machen wir alles live. Das wird da oben richtig von unseren Leuten gerockt.
Fahrt ihr auch mit dem Motorrad auf die Bühne?
Das weiß ich noch nicht, aber ich hoffe doch sehr. Ich wäre doch sehr enttäuscht, wenn Eddie nicht so kommt. Aber wir wollen nicht den Film kopieren, sondern schon auch unsere eigene Erzählung drin haben. Das ist ja immer wieder das Coole, auch wenn man solche Bilder im Kopf hat und auch wenn die ganzen großartigen Songs natürlich kommen, dass man trotzdem die Geschichte noch mal ein bisschen für sich erzählt.
Gut, das ist ja schon mal sehr fantastisch mit dem Little Shop of Horror gelungen.
Das ist richtig, den habe ich auch gesehen mit großem Vergnügen.
Jeder, der den Film gesehen hat, konnte sich trotzdem von der Qualität überzeugen im Theater Ulm. War großartige Ideen. Wer inszeniert?
Die Rocky Horror Show inszeniert Daniel Ries, der den kleinen Horrorladen auch inszeniert hatte.
Da kann ja nichts mehr
schiefgehen.
Also
unser Experte dafür. Cyrano macht Andreas von Stuttnitz und Don Carlo Matthias Kaiser.
Ja, da steht uns ja ein tolles 2011 bevor. Und ich würde sagen, in diesem Sinne lassen wir es jetzt auch mal gut sein. Wir haben jetzt lang und ausgiebig und sehr, sehr nett geredet. Ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie bei uns in der Plattform zu Gast war. Drücke Ihnen ganz fest die Daumen für die nächste Spielzeit und vor allem, auf dass Sie in Ulm so heimisch werden, dass Sie gar nicht mehr weg wollen.
Ich danke Ihnen sehr.
So, am Mikrofon war Rainer Markus Walter, mir gegenüber saß Frau Susanne Lemke vom Theater Ulm und für die Technik und die Musikauswahl war heute zuständig Fabiano Nitsch. In diesem Sinne wünsche ich noch einen fantastischen Tag, das war die Plattform auf Radio 4FM 102,6.